Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Nein und nochmals nein. Die Letten sind gegen Russisch als zweite Amtssprache. Wir fragen, warum. Sparen, ja, ja, aber nicht beim Militär. Wir erklären, weshalb das in Griechenland so schwierig ist. Dann besuchen wir Susan, die Straßenköchin in Nairobi. Dem Lokalgewerbe geht so lala. Aber Wirtschaftsexperten schwärmen schon vom Aufschwung in den afrikanischen Löwenstaaten. Und schließlich, deutsche Bürger protestieren quer durchs Land, sie wollen mehr Mitsprache. Nur, wie viel Demokratie soll Deutschland wagen? Hören Sie international gleich im Anschluss an diese Sendung. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler und Miriam Knecht mit den Nachrichten.
In Berlin beraten die Regierungsparteien über die Nachfolge des zurückgetretenen Bundespräsidenten Christian Wulff. Dabei ist über die Kandidatur von Joachim Gauck ein Streit entbrannt. Das FDP-Präsidium sprach sich einstimmig für den früheren DDR-Bürgerrechtler aus. CDU und CSU hingegen lehnen ihn als Bewerber ab. Das schreibt die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Union und FDP. Gauck hatte bereits 2010 für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert, war aber Wulff unterlegen. Die Regierungsparteien geben sich trotzdem zuversichtlich. Man wolle noch heute oder morgen einen geeigneten Kandidaten für die Nachfolge Wulffs präsentieren. Am Abend trifft sich eine Delegation der Regierungsparteien mit Vertretern der Opposition. In der irakischen Hauptstadt Bagdad hat ein Selbstmordattentäter mindestens 20 Menschen getötet. Er fuhr mit einem Auto in eine Gruppe von angehenden Polizisten. Diese warteten vor dem Gebäude einer Polizeischule. Dann zündete der Attentäter eine Bombe. Unter den Toten seien 14 Kadetten und 5 Beamte, sagte ein Sprecher der Polizei. Iran stellt seine Erdölexporte nach Großbritannien und Frankreich ein. Das teilte ein Sprecher des iranischen Ölministeriums mit. Man habe neue Abnehmer gefunden. Iran hatte in jüngster Zeit immer wieder damit gedroht, den Ölexport in europäische Länder zu stoppen, die sich an den Sanktionen beteiligen. Der Westen wirft Iran vor, unter dem Deckmantel der zivilen Nutzung der Kernenergie Atomwaffen zu entwickeln. Unter anderem haben die EU-Außenminister im Januar ein Ölembargo gegen Iran verhängt, das aber erst im Sommer in Kraft treten soll. Diesem Kaufstopp will Iran nun mit einem Lieferstopp zuvorkommen. Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt soll auch morgen bestreikt werden. Die Gewerkschaft der Flugsicherung kündigte an, die rund 200 Flugzeugeinweiser würden ihren Streik weiterführen. Sie verlangen bis zu 70% mehr Lohn, weil ihre Arbeit anspruchsvoller geworden sei. Der Flughafenbetreiber Fraport plant einen Notbetrieb, mit dem mindestens die Hälfte der Flüge aufrechterhalten werden soll. Vor allem die interkontinentalen Flüge sollen durchgeführt werden. Durch den Streik gingen Fraport bereits am vergangenen Donnerstag und Freitag nach eigenen Angaben bis zu 4 Millionen Euro an Umsatz verloren. Und die Lufthansa dürfte laut Analysten an den beiden Tagen 40 Millionen Euro eingebüßt haben. In Spanien haben mehrere hunderttausend Menschen gegen die Reform des Arbeitsmarktes demonstriert. Die größte Kundgebung gab es in der Hauptstadt Madrid, aber auch in Dutzenden anderen Städten hatten die Gewerkschaften zu Demonstrationen aufgerufen. Die Gewerkschaften wehren sich gegen neue Regeln im Arbeitsrecht, die seit kurzem gelten. Unter anderem ist es für Firmen heute einfacher und billiger, Angestellte zu entlassen. Der Schweizer Tennisspieler Roger Federer hat sein 71. Turnier gewonnen. Er siegte im Finale von Rotterdam. Rachel Mürit.
Federers Gegner Juan Martin Del Potro musste sich 1-6 und 4-6 geschlagen geben und das nach nur 86 Minuten. Der Schweizer war in allen Belangen zu stark für den Argentinier. Im Eishockey ist das Spiel zwischen den ZSC Lions gegen Davos in der Verlängerung. Nach 60 Minuten steht es 3-3. In den anderen beiden Spielen verliert Langnau gegen Zug mit 1:3 und Kloten schlägt die Rapperswil-Jona Lakers mit 3:2. In der Fußball-Super League trennen sich Lausanne und Luzern mit 0:0 unentschieden. Im zweiten Spiel gewinnt Servet Genf gegen die Grasshoppers mit 3:1. Die Genfer sind damit neu auf Platz 5 vor dem FC Zürich. Zum Skialpin. Der Österreicher Marcel Hirscher gewinnt den Slalom im bulgarischen Bansko. Zweiter wird der Schwede André Mirer, dritter der Italiener Stefano Gross. Eigentlich war der Österreicher Mario Matt Zweiter, er wurde jedoch wegen eines Einfädlers nachträglich disqualifiziert. Der einzige Schweizer Markus Vogel wird 21. Im Gesamtweltcup hat der heutige Sieger Hirscher den Schweizer Beat Feuz überholt. Die beiden belegen die Plätze 2 und 3. In Führung ist nach wie vor der Kroate Ivica Kostelic. Bei den Frauen hat Lindsay Wontika eine Kristallkugel in der Superkombinationswertung gewonnen, und zwar kampflos. Das Rennen im russischen Sochi wurde wegen Schneefalls ersatzlos gestrichen.
Das Wetter. Am Montag fällt im Osten noch etwas Schnee, tagsüber ist es wieder sonniger. Die Temperatur mit Biese im Norden um 2 Grad, im Süden mit Nordföhn 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und so geht's hier weiter. Die Letten wollen keine russische Amtssprache.
Sie sind eben immer noch traumatisiert und sehen in den Russischstämmigen die Nachfahren der ehemaligen Okkupanten der Sowjetunion und wollen jetzt ihre lettische Eigenständigkeit, ihre eigenen nationalen Werte betonen.
Sagt unser Korrespondent in Moskau. Dann der Auszug aus Syrien. Auch Ägypten ruft seinen Botschafter zurück. Die heilige Kuh-Armee. Doch jetzt will Griechenland selbst hier Abstriche machen. Die Banken müssen bluten. Aber die Europäische Zentralbank beteiligt sich nicht am griechischen Schuldenerlass. Und schließlich Wirtschaft unter freiem Himmel. Die Reportage von einer Straßenkreuzung in Nairobi. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. In der Schweiz gibt es 4 offizielle Amtssprachen. Anders in der Baltischen Republik Lettland. Dort gibt's nur eine Amtssprache, und zwar Lettisch. Und das, obwohl in Lettland 4 von 10 Einwohnern sagen, ihre Muttersprache sei Russisch. Gestern nun haben die Letten darüber abgestimmt, ob auch Russisch zur Amtssprache werden soll, und sie haben das wuchtig abgelehnt. 3/4 sagten Nein. Ich habe Peter Gisling in Moskau gefragt, weshalb die Forderung der russischen Minderheit sogar keine Chance hatte.
Ja, das lag vor allem an der Anlage dieser Abstimmung. Jene, die von einem Ja profitiert hätten, die russischstämmigen, die sogenannten Nichtbürger in Lettland, die konnten nämlich gar nicht abstimmen. Nur die Letten und die relativ wenigen in Lettland eingebürgerten Russen, Ukrainer und so weiter, die haben ein Stimm- und Wahlrecht. Zudem, die Hürde für ein Ja wäre auch sehr hoch gelegen. Nicht nur die Mehrheit der Stimmen, nein, die Mehrheit der überhaupt Stimmberechtigten hätten der Referendumsforderung zustimmen müssen, damit Russisch als zweite offizielle Landessprache in diesem baltischen Staat eingeführt worden wäre. Es war eigentlich längst klar, dass die Forderung keine Chance haben würde.
Sie haben es erwähnt, die Betroffenen, die konnten gar nicht darüber abstimmen. Trotzdem hätte es ja auch die Möglichkeit gegeben, dass die Letten auf die russische Minderheit zugehen.
Ja. Wenn jetzt diese Minderheit Esten wäre und es sich um die estnische oder um irgendeine andere westeuropäische Sprachminderheit gegangen wäre, so hätten sich die Letten wohl großzügiger gezeigt. Sie sind eben immer noch traumatisiert und sehen in den russischstämmigen die Nachfahren der ehemaligen Okkupanten der Sowjetunion und wollen jetzt ihre lettische Eigenständigkeit, ihre eigenen nationalen Werte betonen und vor allem nicht an die Zeit unter dem Sowjetregime erinnert werden.
Trotz dieser historischen Belastung haben die lettischen Stimmberechtigten das russlandfreundliche Zentrum der Harmonie kürzlich zur stärksten Partei gewählt. Wie passt denn das zusammen?
Ja, dieses Zentrum der Harmonie, das ist ein Parteienbündnis, das im Herbst bei den letzten Parlamentswahlen tatsächlich stärkste Kraft geworden ist. Das ist ein Bündnis zwischen den Sozialdemokraten und den Kommunisten in Lettland. Und die sind tendenziell zwar tatsächlich prorussisch, aber nicht nur das, sie bilden auch ein innenpolitisches Gegengewicht zu den anderen Parteien in Lettland, die entweder ganz neoliberal oder dann konservativ oder gar nationalistisch ausgerichtet sind. Also nicht das Russische war ausschlaggebend beim Wahlsieg des sogenannten Harmoniezentrums dieser Partei, sondern dessen Wirtschafts- und vor allem sozialpolitische Ausrichtung.
Kommen wir zurück nochmals zum Ergebnis dieser Abstimmung. Interessanterweise werden es sowohl Gewinner als auch Verlierer als gutes Signal, um einen Dialog zu starten. War denn das Sprachproblem bisher ein Tabu?
Nein, das Sprachenproblem hat das Land immer wieder beschäftigt. Es gibt lettische Kräfte, zum Beispiel die rechtsgerichtete Partei Alles für Lettland, die sich gegen die russischen Schulen in den großen Städten in Riga und Daugavpils zu wehren versuchten. Und es gab eben jetzt dieses chancenlose Referendum zugunsten des Russischen als zweite Landessprache. Jetzt geben sich, und das ist natürlich auch gut so, beide Seiten, also die Abstimmungsgewinner und auch die Verlierer, sehr versöhnlich und sie betonen den Willen zum Dialog. Die Tatsache aber, dass im Land zusammen mit den eingebürgerten Russophilen, also der Ukrainer, den Russen, den Weißrussen und so weiter, rund 40% der Bevölkerung Lettlands russischsprachig ist. Diese Tatsache kann natürlich schnell zu neuen Konflikten führen. Die nächsten Jahre könnten vielleicht helfen, denke ich, die historischen Wunden, Stichwort Sowjetunion, die sogenannte Besetzung, etwas verheilen zu lassen. Vielleicht wird sich, wenn das dann überhaupt noch nötig ist, in 10, in 15 Jahren doch noch was verändern, auch in diesem Sprachenkonflikt.
Auskünfte unseres Russland-Korrespondenten Peter Giesling. Die Lage in Damaskus ist explosiv. Polizei und Armee sind in Alarmbereitschaft, markieren breite Präsenz. Dies einen Tag, nachdem in einem Stadtviertel Sicherheitskräfte auf einen Trauerzug geschossen haben, der sich zu einer großen Kundgebung gegen das Regime ausweitete. Die Aktivisten rufen weiter zum Widerstand auf. Unterdessen zieht auch Ägypten seinen Botschafter aus Damaskus ab. Irin Meyer.
Nun ruft auch Ägypten seinen Botschafter aus Damaskus zurück. Offiziell begründet wird der Schritt nicht, aber es liegt auf der Hand, dass Kairo damit den Druck auf das Assad-Regime erhöhen will. Das Regime, das nun in der arabischen Welt weitgehend isoliert ist, nachdem bereits die Golfstaaten, Tunesien und Libyen ihre Botschafter abgezogen haben. Ägypten war bislang ein Advokat eines friedlichen Übergangs in Syrien. Es wollte Assad nicht einfach fallen lassen und es machte sich stark gegen eine ausländische Intervention. Auch der Generalsekretär der Arabischen Liga, der Ägypter El-Arabi, versuchte, dem syrischen Präsidenten Brücken zu bauen. Ob der Abzug des Botschafters nun eine Wende in dieser Politik darstellt, lässt das Regime in Kairo offen. Aber dass Assad die Geduld auch der ägyptischen Generäle immer mehr strapazierte, war in den letzten Wochen zu spüren. Und es ist keine politische Wende in Sicht. Doch Ökonomen sagen, die Sanktionen zeigten langsam Wirkung. So auch Faisal Al-Qudsi gegenüber der britischen BBC.
Since April, tourism has stopped, and that's about 15% of GDP.
Seit letzten April gibt es keinen Tourismus in Syrien mehr. Das sind 15% des Bruttoinlandsprodukts. Seit November ist der Ölexport zum Erliegen gekommen. Das sind weitere 30% des BIP, sagt Al-Qudsi. Der Exilsyrer ist ein einflussreicher Geschäftsmann in London und der Sohn von Nazim Al-Qudsi, der von 1961 bis 1963 Präsident Syriens war. Syrien kann er heute nur noch in den Libanon, den Irak und nach Jordanien Waren exportieren, sagt Al-Qudsi. Und die Fremdwährungsreserven der Zentralbank seien unterdessen um mehr als die Hälfte geschwunden. Faisal Al-Qudsi, dessen Vater einst die wirtschaftliche Öffnung Syriens mit vorangetrieben hat, glaubt, dass Präsident Assad bis zum Ende gehen werde, denn er sei überzeugt, Kräfte von außen wollten Syrien destabilisieren und schwächen. Doch in der syrischen Armee zeigten sich Ermüdungserscheinungen, glaubt Al-Qudsi.
I give it maximum 6 months for the military phase to stop.
Noch ein halbes Jahr könne Assad höchstens auf die Armee und die militärische Strategie setzen, sagt der Exilsyrer in London.
The apparatus of the government is slowly disintegrating.
Auch der Apparat des Regimes und die Institutionen lösen sich seiner Meinung nach langsam auf, so Al-Qudsi. In den Zentren des Aufstandes gäbe es keine Gerichte mehr zum Beispiel und der Schulbetrieb sei nicht mehr aufrechtzuerhalten.
In their view, they have given the country the best they have.
Assad und seine Leute seien überzeugt, sie hätten dem Land das Beste gegeben, zum Beispiel in der Bildung und Erziehung, sagt Faisal Al-Qudsi. Aber sie seien nicht fähig wahrzunehmen, dass vor allem die junge Generation Syriens, die Hälfte der Bevölkerung, unterdessen überhaupt keine Zukunft und keine Perspektive hätten.
Morgen hat das Warten ein Ende. Dann soll die Eurogruppe in Brüssel über den neuen Milliardenkredit für Griechenland entscheiden. Nur so kann die Pleite in Athen verhindert werden. Doch die Hilfe hat einen hohen Preis. Die Griechen müssen sich einer wahren Rosskur unterziehen. Interessant ist, dass die Regierung bisher kaum an den Rüstungsausgaben gespart hat und dies, obwohl sie mit über 3% des Bruttoinlandprodukts praktisch doppelt so hoch sind wie im Durchschnitt der NATO-Länder. Morgen will das griechische Parlament das nun per Gesetz etwas korrigieren. Auch die Rüstungs- und Militärausgaben sollen schrumpfen. Doch braucht Griechenland überhaupt so viele Waffen und wer profitiert eigentlich von diesen Milliardenverträgen? Ein Beitrag von Rodothea Seralidou.
Während die griechische Bevölkerung auf die Straße geht, um gegen die erneuten Lohn- und Rentenkürzungen zu demonstrieren, kauft Griechenland weiter Waffen und schließt Verträge in Milliardenhöhe ab, vor allem mit Deutschland, Frankreich und den USA. Als offizieller Grund dieses Aufrüstens galten jahrzehntelang die Konflikte mit der Türkei. Doch das glaubt heutzutage kaum jemand in Griechenland, so auch der 65-jährige Rentner Theodoros Christoforidis nicht. Es gibt keine Bedrohung. Unsere Grenzen sind international verzeichnet und können nicht in Frage gestellt werden. Und dann gibt es immer noch den Internationalen Gerichtshof. Die Bedrohung wird nur als Vorwand benutzt, damit wir weiter Waffen kaufen, die wir nicht brauchen. Laut dem Stockholmer SIPRI-Institut lag Griechenland zwischen 2005 und 2009 weltweit an fünfter Stelle beim Kauf konventioneller Waffen. Doch obwohl die Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds enormen Druck auf Griechenland ausübt, die Staatsausgaben zu reduzieren, scheint sie die hohen Militärausgaben weiterhin zu tolerieren. Rebecca Harms, die Fraktionsvorsitzende der deutschen Partei Die Grünen im EU-Parlament, wundert sich.
Es gibt in den Empfehlungen der Troika tatsächlich sehr, sehr präzise Vorgaben, wie die Einnahmen des Staates Griechenland erhöht werden sollen durch Steuern und wo gespart werden soll. Was es nicht gibt, ist ein klar formuliertes Ziel für Einsparungen im Militärhaushalt.
Doch warum unternehmen die europäischen Staatschefs nichts dagegen? Rebecca Harms meint, weil vor allem Deutschland und Frankreich ein großes Interesse an diesen Rüstungsgeschäften haben.
Ich glaube, man kann sagen, dass das Geben an die Griechen auch immer doch ein Stück weit mit Nehmen verbunden ist. Und Deutschland hat eben ein großes Interesse an Rüstungsgeschäften mit Griechenland, exportiert viel. Das Gleiche kann man für Frankreich in einer anderen Dimension noch sagen.
Griechenland ist nach Portugal der beste Abnehmer deutscher U-Boote, Kampfflugzeuge und Panzer. Und davon profitieren die deutsche Waffenindustrie wie der Panzerfabrikant KMW und die Bundeswehr mit milliardenschweren Verträgen. Obwohl seitens der EU kein Druck gemacht wird, will nun aber das griechische Parlament morgen den Rüstungsetat um 300 Millionen Euro senken, um den Staatshaushalt zu entlasten. Das sei aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, findet Christoforos Vernardakis, Politologieprofessor an der Universität Thessaloniki. Warum nur um 300 Millionen Euro? Die Waffenkäufe müssten für 10 Jahre ganz auf Eis gelegt werden. Die Frage ist, werden unsere Grenzen von der EU garantiert oder nicht? Es gibt eine große Heuchelei um dieses Thema. Das führt zu konstruierten Bedürfnissen und noch mehr Waffenverträgen. Und solange Deutschland von diesen konstruierten Bedürfnissen profitiert, sei es unwahrscheinlich, dass es seine tolerante Haltung gegenüber der griechischen Rüstungspolitik ändern wird.
Das war Rodothea Seralidou aus Athen. Selbst wenn es klappt mit dem neuen Geld, Griechenland ist noch lang nicht über dem Berg. Will das schuldengeplagte Land wirtschaftlich je wieder auf die Beine kommen, braucht es zusätzlich einen radikalen Schuldenerlass. Bereits seit einem halben Jahr verhandeln deshalb die griechische Regierung und die Finanzbranche über die Modalitäten. Besonders umstritten ist dabei, ob und wie die größte Gläubigerin, die Europäische Zentralbank EZB, dabei einbezogen werden soll. Barbara Wittmer.
40 bis 50 Milliarden Euro. Für diesen Betrag hat die Europäische Zentralbank EZB griechische Schuldenpapiere gekauft und somit geholfen, die Situation in Griechenland zu stabilisieren. Mittlerweile ist die EZB die größte Gläubigerin des hochverschuldeten Landes. Damit steckt sie nun aber in der Zwickmühle. Als Hüterin des Euro will sie sich nicht am geplanten Schuldenschnitt beteiligen. Würde sie nämlich auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten, hätte sie direkt den griechischen Staat finanziert. Das wäre im Prinzip gleichbedeutend mit Gelddrucken zugunsten Griechenlands. Deshalb versucht die EZB nun offenbar mit einem Kniff, um den Schuldenschnitt herumzukommen. Aufs Wochenende hin gab es jede Menge entsprechende Gerüchte, aber noch sind die technischen Details des Tricks nicht offengelegt, sagt UBS-Chefökonom Andreas Höfert.
Wir wissen also noch nicht, wie das genau vonstatten geht. Wenn es natürlich klar ist, dass die EZB einfach die Schuld weiterreicht an jetzt das EFSF, also das Europäische Stabilitätsfonds, dann kann sie das natürlich machen. Und im Prinzip am Ende des Tages ist dann die Leute, die für den Europäischen Stabilitätsfonds zahlen, das heißt im Prinzip die europäischen Steuerzahler, die müssen dann die Verluste hinnehmen allenfalls.
So wäre zumindest dem Buchstaben nach die Vorgabe eingehalten, dass die EZB nicht direkt Staaten finanzieren darf. Aber selbst sollte dieser technische Trick gelingen, die anderen Gläubiger kämen einer Einigung damit nicht näher.
Es ist ganz klar, dass andere Kreditgeber natürlich das jetzt so sehen, dass da ein Kreditgeber privilegiert wird und das ist die EZB und das macht das Ganze sicherlich noch ein wenig komplizierter.
Denn die Interessen liegen ganz unterschiedlich innerhalb der Finanzbranche. So wollen sich einige große Banken durchaus an einem Schuldenschnitt beteiligen, sogar freiwillig. Ihr Kalkül, lieber ein großer Abschreiber als allenfalls noch größerer Schaden. Viele fürchten nämlich, die Schockwellen eines griechischen Konkurses könnten die Finanzmärkte erneut ins Taumeln bringen, mit unabsehbaren Folgen für die Weltwirtschaft. Andere Geldgeber sind allerdings strikt gegen einen freiwilligen Schuldenschnitt, beispielsweise Hedgefonds. Viele haben im großen Stil mit griechischen Schuldenpapieren spekuliert und darauf gewettet, dass Griechenland pleite geht. Für den Fall der Fälle haben sie teure Kreditausfallversicherungen abgeschlossen bzw. sogenannte CDS gekauft. Diese Versicherungspolicen kommen nur zum Tragen, wenn Griechenland bankrott geht. Erfolgt der Schuldenschnitt aber sogenannt freiwillig, verlören die Hedgefonds einen Teil des ausgeliehenen Kapitals und müssen zudem die Versicherungspolicen abschreiben. Die CDS wären in diesem Fall wertlos. Damit hätten diese Gläubiger einen doppelten Schaden. Höchst widersprüchliche Interessen also unter Griechenlands Kreditgebern. UBS-Chefökonom Höfert zweifelt deshalb.
Ich bin sehr, sehr skeptisch momentan. Das zieht sich hinaus.
Und eine Einigung auf einen Schuldenschnitt ist trotz sechsmonatiger Verhandlungen weiterhin nicht in Sicht. Theoretisch können sich die Kreditgeber zwar noch einen weiteren Monat Zeit lassen, aber am 20. März gilt es ernst. Griechenland muss dann Anleihen für 14,5 Milliarden Euro zurückzahlen. Das wird allerdings nur gelingen, wenn bis dann alle politischen und finanztechnischen Fragen geklärt sind.
Und wir bleiben bei der Wirtschaft. Afrika ist im Kommen. Das prophezeien Experten schon länger. Jüngst auch in einer Studie der Weltbank. Und tatsächlich, der Kontinent ist reich an Rohstoffen. Er hat rund 1 Milliarde Konsumenten. Die vorwiegend junge Bevölkerung drängt nach vorn. Nur zum großen Durchbruch ist es bisher nicht gekommen. Die meisten Afrikaner leben noch immer in Armut. Das hängt auch damit zusammen, dass die Mehrheit ihr Geld weder in Fabriken noch in Minen oder Büros verdient, sondern auf der Straße. 60% der Wirtschaft Afrikas findet unter freiem Himmel statt. Unser Korrespondent in Nairobi, Patrick Wülser, fährt jeden Tag an einer Straßenecke vorbei. Nun stieg er für einmal aus und mischte sich unter die Straßenhändler.
Die Kreuzung steht mitten im Nichts am Rande von Nairobi. Meistens ist es staubig und heiß. Im Schatten des einzigen Baumes, einem blaublühenden Jacaranda, versammelt sich jeden Morgen das lokale Kleingewerbe und wartet auf Kundschaft. Susan kniet vor einem Feuer, in einem großen Topf kocht sie Maiskolben.
Kutafuta kwa soko, ama kutafuta kwa masamba, kaleta hapa dio nitengeneze. Ich koche hier für die Arbeiter, die in der Nähe an der Straße bauen. Ich stehe jeden Morgen um 5 auf, versorge meine 3 Kinder, gehe dann auf den Markt und besorge Mais. Anschließend fahre ich mit dem Bus eine Stunde hierher. Mein Mann hat mich vor 7 Jahren verlassen. Seither bin ich Mutter, Vater und Straßenköchin. An guten Tagen verdiene ich damit 5 Franken. Neben Susans mobiler Küche sitzt Fanuel Munzunji. Er verkauft Zeitungen. Gäste von Susan können sie auch mieten. Fanuel arbeitet hier von 7 Uhr morgens bis 14 Uhr. Dann geht er schlafen. Nachts arbeitet er als Askari, als Wächter.
To talk the truth, you see, most of Kenyans, normal Kenyans like me, we do more than one job.
Die meisten Kenianer haben 2 bis 3 Jobs nebeneinander. Mit einer Arbeit kann man nicht überleben. Als Zeitungsverkäufer verdiene ich 100 Franken. Mit diesem Lohn muss ich meine Frau, meinen kleinen Sohn, meinen Vater, die Mutter und meine Geschwister ernähren, welche alle arbeitslos sind. Sie wohnen im Rift Valley, 8 Busstunden von hier. Ich sehe sie 3-mal pro Jahr. Mehr kann ich mir nicht leisten.
We support a little bit my family and maybe people around me because of poverty.
Mobilität ist für die meisten Kenianer rar und teuer. Und trotzdem herrscht an der Kreuzung plötzlich Hochbetrieb. Diplomatenfrauen in großen Geländewagen bringen ihren Nachwuchs in die internationale Schule, welche in der Nähe liegt. Nach den Diplomatenfrauen kommen die Ziegen, eine ganze Herde. Dann eine Kolonne Frauen zu Fuß, große Holzbündel auf dem Rücken. Bira, der Blumenverkäufer, schaut allen nach und ist enttäuscht. Obwohl Valentinstag ist, hat niemand einen einzigen Strauß gekauft. Die restlichen Tage machen ihn nicht viel glücklicher.
It's not a good job because we are hustling. Life has been very hard for us.
Das ist kein guter Job, da am Straßenrand im Staub welke Blumen anzubieten, aber wir tun es, damit wir wenigstens etwas verdienen. Es gibt hier keine anderen Jobs. Es gibt keine richtige Schulausbildung, nichts. Einen Traum hätte ich schon. Ich wäre gerne Friseur mit einem eigenen Geschäft.
My dream. I want to be a hair designer.
Unerwartet bricht unter dem Jacaranda-Baum Hektik aus. Fanuel und Bira verstecken sich im Straßengraben. Ein Auto der Stadtbehörden taucht auf. Glücklicherweise nur das Elektrizitätswerk. An einem Mast neben der Kreuzung hängen ausgefranste Kupferkabel herunter. Möglicherweise der Grund, dass es in dieser Gegend seit gestern keinen Strom mehr gibt. 5 Männer mit einem Pickel machen sich an die Arbeit und Ibrahim erklärt, weshalb man sich besser versteckt, wenn die Behörden auftauchen.
Ja, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.
Sie kommen einmal pro Woche, unangemeldet. Sie verlangen von jedem von uns 500 Schilling, das ist oft mehr als ein Tagesverdienst. Du bekommst dafür keine Quittung, sie stecken es in die eigene Tasche. Und wenn du nicht bezahlst, nehmen sie dich mit und werfen dich unter einem Vorwand ins Gefängnis. Freizukommen kostet dann 2000 Schilling. Also bezahlst du lieber oder noch besser, versteckst dich. Ibrahim ist Boda-Boda-Fahrer, Motorrad-Taxifahrer. In vielen afrikanischen Städten die billigste und schnellste Methode, um von A nach B zu kommen. Ibrahim fährt grundsätzlich nur noch Frauen.
Most of my customers are women and we like them.
Ich mag die Frauen. Die meisten murren nicht, sondern bezahlen den Preis, den man verlangt. Männer sind unhöflich und feilschen um jeden Schilling. Eine Frau dagegen, sagst du, von hier nach Gatschi 70 Schilling, sie zahlen und steigen auf.
Just agree, so long as she reaches there.
Ein sehr höflicher Mann fehlt seit einigen Tagen auf meiner Kreuzung. Petersen. Mit einer Schaufel hat er die ortsüblichen Schlaglöcher mit Erde gefüllt. Damit ihre Achse nicht bricht, Sir, pflegt er zu sagen, wenn er mit einer Verneigung den Wegzoll einkassierte. Kürzlich hat eine chinesische Firma die Löcher frisch asphaltiert und damit Petersen das Geschäft ruiniert. Er musste eine Kreuzung weiterziehen. Weitergezogen ist unterdessen auch das Elektrizitätswerk. Susan packt ihren Topf zusammen. Fanuel, der Zeitungsverkäufer, muss schlafen gehen. Ibrahim düst mit einer Frau auf dem Sozius davon und die Kupferkabel hängen immer noch ausgefranst vom Mast.
Eine Reportage aus Nairobi von Patrick Wülser. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jäcke, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.